Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Von 7 Fanfarensignalen hören wir im Buch der Offenbarung und dem 5. wollen wir uns in dieser Sendung zuwenden. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie zuhören. Ganz schön laut ging es zu in unserer letzten Sendung über das Buch der Offenbarung. In Kapitel 8 haben wir uns mit den ersten 4 Fanfarensignalen der 7 Engel beschäftigt. Die Fanfaren, die Johannes, der alte Weggefährte von Jesus, in den Visionen hört und sieht, waren keine Musikinstrumente. Ihr Zweck war weit weniger künstlerischer oder ästhetischer Natur. Ihre Aufgabe war ungleich robuster und handfester. Denn diese Fanfaren waren dazu gedacht, im Krieg Signale zu geben. Entsprechend war der Klang dieser Instrumente extrem laut und nicht besonders schön. Diese militärischen Signale riefen zum Beispiel zum Aufbruch, zur Mobilmachung oder zum Angriff. Daher halte ich es für sinnvoll, das griechische Wort für dieses Instrument mit Signalfanfare zu übersetzen. Denn die üblichen Übersetzungen wie Posaune oder Trompete leiten unsere Vorstellungskraft in eine falsche Richtung. Nun hörten wir davon, dass in den Visionen, die Jesus dem Johannes enthüllte, eine Fanfare nach der anderen ihren ohrenbetäubenden Lärm ausstieß. Und dabei folgte ein Signal dem anderen in einem geradezu atemberaubenden Tempo. Kaum hatte Johannes berichtet, was er zu einem Fanfarensignal geschaut hat, lässt auch schon der nächste Signalton die Luft vibrieren. Dem Hörer bleibt kaum Zeit, die Beschreibungen des Propheten Johannes auch nur ansatzweise zu verinnerlichen. Dieses hohe Tempo, in dem die einzelnen Signale der Fanfaren nacheinander erschallen, reduziert sich jetzt aber zusehends. Die einzelnen Abschnitte zu den Signalen des 5., 6. und 7. Engels fallen erheblich länger aus. Was darauf hindeutet, dass diese Visionen offensichtlich besonders wichtig sind. Mit den ersten 4 Visionen von den Signalfanfaren hat Jesus seinem Freund, dem altgewordenen Johannes, offenbart, wie Gott mit seinen Gerichten die Welt in der Endzeit heimsucht. Dabei hat die Endzeit bereits begonnen, spätestens mit der Himmelfahrt von Jesus. Schritt für Schritt führt Jesus dem Johannes in diesen Visionen vor Augen, wie Gott durch die Gerichte der Endzeit seine Schöpfung immer weiter ihrem Ende entgegensteuert. Und das mit ungeheuer plastischen und auch dramatischen Szenen. Allerdings werden hierbei alle Gerichte von Gott sehr deutlich begrenzt. Noch ist also das letzte Ende nicht gekommen. Noch gibt Gott den Menschen, die ihn ablehnen, die Möglichkeit umzukehren, zurück zu ihrem Schöpfer und hin zu seinem Sohn Jesus Christus. Damit nähern wir uns jetzt dem Fanfarensignal des 5. Engels. Wir haben einen deutlichen Einschnitt vor uns. Einerseits grenzt er die ersten 4 Signalvisionen von den 3 übrigen ab. Und damit wird deutlich, die ersten 4 Fanfarenvisionen sind eng miteinander verbunden und bilden gegenüber den übrigen 3 Visionen eine eigene Einheit. Andererseits leitet dieser Übergang die Visionen vom 5., 6. und 7. Fanfarensignal ein. Und die sind für jeden Menschen auf der Erde von allergrößter Bedeutung. Den Übergang von der Gruppe der ersten 4 Visionen hin zur 5. finden wir im Buch der Offenbarung in Kapitel 8, Vers 13. Johannes beschreibt dort, was Jesus ihm dazu offenbart hat. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der 3 Engel, die noch blasen sollen. Was wir bereits in den zurückliegenden Visionen immer wieder beobachten konnten, erwähnt Johannes hier noch einmal ganz ausdrücklich. Schreibt er oft, und ich sah, so hören wir jetzt hier in Vers 13 von ihm außerdem, und ich hörte. Wie ein Film laufen die Visionen vor ihm ab, und zwar mit Bild und Ton. So lebendig sind die Visionen, die Jesus seinem Freund vor Augen und Ohren führt. Dass Johannes ausgerechnet hier das Hören noch einmal besonders hervorhebt, hat wohl mit dem speziellen Inhalt dieser Übergangsvision zu tun. Denn die entscheidende Botschaft wird hier gesprochen und weniger in ausdrucksstarken Szenen bildhaft dargestellt. Ein Adler sagte mit lauter Stimme, heißt es in Vers 13. Dreimal wird in der Offenbarung auf einen Adler verwiesen, und dabei geht es jedes Mal vor allem darum, dass Adler hervorragende Flieger sind. Im Fokus steht also nicht das Raubtierhafte der Adler, auch nicht ihre majestätische Erscheinung. Es ist ihre beeindruckende Ausdauer beim Fliegen und ihre Schnelligkeit, die für die Offenbarung von Belang ist. Beides macht sie natürlich zu außerordentlich raschen Booten, und das ist offensichtlich auch die Aufgabe des Adlers hier. Dazu schreibt Johannes in Vers 13 wörtlich: Ich sah und hörte einen Adler, der hoch oben am Himmel flog. Hoch oben am höchsten Punkt des Sonnenstandes, im Zenit, dort erscheint er, der gefiederte Botschafter Gottes. Denn von dort oben kann die ganze Welt hören, was Gott durch seinen fliegenden Gesandten zu sagen hat. Die gesamte Menschheit soll die Bekanntmachung des Adlers hören. Denn jeder Einzelne ist ganz persönlich davon betroffen. Nun schildert Johannes, wie der Adler von dort oben, vom höchsten Punkt des Himmels aus, wie er von dieser luftigen Höhe herab seinen Auftrag ausführt. Dazu schreibt er in Vers 13: Ich sah und hörte, wie ein Adler hoch oben am Himmel flog und mit lauter Stimme rief: Weh, weh, weh. Ob das dreifache Weh, weh, weh den typischen Adlerschrei in Johannes Schilderung lautmalerisch aufgreift? Das mag durchaus möglich sein. Doch sicher hat das dreifache Weh auch damit zu tun, dass jedes einzelne den drei noch ausstehenden Fanfarensignalen zugeordnet ist, also dem fünften, sechsten und siebten Signal. Und schließlich verhilft die Verdreifachung dem Ruf des fliegenden Boten zu einer kaum zu überbietenden Feierlichkeit, größtem Ernst und uneingeschränktem Nachdruck. Die Botschaft ist also derart entscheidend für jeden Menschen, dass sie für alle von erstrangiger Bedeutung ist. Sie ist für jeden absolut lebensnotwendig. Dabei bringt das Wir eine innere, sehr heftige Gemütsregung zum Ausdruck. Denn es ist ein Ausruf des Schmerzes, des Schreckens und des drohenden Unheils. Damit umschreibt das dreifache Wehe also äußerst sprechend die Weherufe der Betroffenen. Demnach ist die laute Stimme des Adlers wohl nicht nur dazu da, dass seine Botschaft auf der ganzen Welt gehört wird. Das zwar auch, aber gleichzeitig erschüttert sie den Hörer auch aufgrund ihrer Lautstärke schon jetzt bis ins Mark. Denn er hört sie förmlich schon, die verzweifelten Klagerufe und gellenden Schmerzensschreie derer, zu denen Gott hier durch seinen Boten spricht. Und das sind nach der Botschaft des Adlers diejenigen, die auf der Erde wohnen, wegen der anderen Fanfarensignale der drei Engel, die in die Fanfare stoßen werden. Das betrifft offensichtlich alle Erdenbewohner, die in der Endzeit den Planeten bevölkern. Alle, die Gott nicht ernst nehmen und nicht seinem Christus, dem Retter, vertrauen. Dazu hat Jesus einmal Folgendes erklärt: Denn ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir Menschen sind von unserer Natur aus, von unserer Geburt an, von Gott getrennt. Und in dieser Trennung von Gott sind wir letztlich verloren. Deshalb brauchen wir jemanden, der uns aus der Gottesferne rettet. Aus der Gottesferne kommen wir nämlich nicht allein heraus. Und Jesus spricht uns nun an: Ich suche euch, ich suche diejenigen, die noch nicht mit Gott versöhnt sind. Ich will euch retten. Ich habe eure Schuld vor Gott durch meinen Opfertod gesühnt. Glaubt an mich und an das, was ich für euch getan habe, dann seid ihr errettet. Ausdrücklich ergeht hier in Vers 13 durch den Adler erneut die Warnung an alle Menschen, an jeden, der bislang noch nicht an Jesus glaubt. Die Schrecken der kommenden drei Fanfarensignale werden entsetzlich sein. Wehe denen, die nicht umkehren zu Gott, die nicht glauben an Jesus, den Sohn Gottes. Die Warnung an die Erdenbewohner ergibt ja nur dann wirklich einen Sinn, wenn sie auch die Möglichkeit enthält, zu Gott umzukehren. Nach Kapitel 8, Vers 13, der Überleitung von den ersten vier Fanfarensignalen zu den drei folgenden, beginnt nun die Vision vom Fanfarensignal des fünften Engels. Und gleichzeitig ist diese fünfte Fanfarenvision das erste Wehe, von dem der Adler gerade in Kapitel 8, Vers 13 gesprochen hat. Damit kommen wir im Buch der Offenbarung nun zu Kapitel 9. Und daraus hören wir die Verse 1 und 2. Sie lauten: Und der fünfte Engel blies seine Posaune, und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Es lohnt sich in der Regel immer, genau hinzuhören, wie ein Satz in der Bibel tatsächlich formuliert ist. Beherzigen wir das hier, dann fällt in Kapitel 9, Vers 1 Folgendes auf. In der Vision von dem Fanfarensignal des fünften Engels, das nun laut dröhnend das nächste Gericht Gottes in Marsch setzt, erblickt Johannes einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Das heißt, der alte Apostel sieht den Stern nicht fallen, sondern die Vision setzt offensichtlich erst dann ein, als der genannte Himmelskörper die Erde bereits erreicht hat. Er ist plötzlich da. Und doch weiß Johannes, woher der Stern stammt. Er ist aus dem Himmel auf die Erde herabgefallen. Wobei wir noch genauer klären müssen, wie das griechische Wort für herabfallen in Vers 1 am sinnvollsten zu übersetzen ist. Denn es kann auch befallen, über jemanden kommen oder einfach kommen bedeuten. Jesus sprach einmal zu seinen Wegbegleitern: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Das war nun, als Jesus seinem Freund Johannes den Inhalt der Offenbarung enthüllte, schon mehr als 60 Jahre her. Dabei zeigt sich, vor allem auch im Vergleich mit der zweiten wichtigen Passage zum Sturz des Satans, nämlich dem Kapitel 12 im Buch der Offenbarung, dass der gefallene Teufel voller Wut und Zorn die Gemeinde Jesu bekämpft. Hier jedoch, in der Vision vom fünften Fanfarensignal, ist vom genauen Gegenteil die Rede. Das heranrückende Gericht Gottes gilt nur den Menschen, die Gott nicht mit seinem Schutzsiegel versehen hat. Die Christen sind also ausdrücklich nicht Ziel des drohenden Unheils der fünften Fanfarenvision. Bei dem herabfallenden Stern, den Johannes hier erblickt, handelt es sich also offensichtlich nicht um den Teufel. Und wohl auch nicht um einen unbelebten Himmelskörper. Vielmehr, das zeigen auch besonders die nachfolgenden Beobachtungen des Propheten Johannes, vielmehr erblickt er hier ein Himmelswesen, einen Engel. Bereits in Kapitel 1 deutet Jesus die sieben Sterne auf Engel. Dort sind das menschliche Personen, nämlich die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Der Stern hier in Vers 1, der demnach wohl ebenfalls einen Engel Gottes darstellt, ist auf die Erde gekommen. Und das ganz offensichtlich, um das Gericht der fünften Fanfarenvision auf die Erde zu bringen. Deshalb erscheint es hier durchaus angebracht, so zu übersetzen: Einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gekommen war. Oder aber einen Stern, der vom Himmel über die Erde gekommen war. Nämlich mit dem Gericht Gottes, das mit ihm über die Erde kommt. Und dabei handelt der Engel natürlich im Auftrag Gottes. Gott rüstet seinen Stern, den Engel, auch entsprechend aus, denn der soll seine Mission unverzüglich erfüllen können. Dazu Johannes in Vers 1: Ihm wurde der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der in den Abgrund führt. Die Luther-Übersetzung spricht vom Brunnen des Abgrunds. Das ist nicht falsch, löst aber sicher irreführende Vorstellungen aus. Es geht hier um den Schlund bzw. Schacht des Abgrunds und bedeutet so viel wie den Zugang zum Abgrund. Im Buch der Offenbarung bezeichnet der Abgrund die Stätte der bösen Geister. Dabei scheint es aber für sie eher ein unfreiwilliger Aufenthaltsort zu sein, an den sie verbannt sind. So wird der Abgrund schließlich für den Teufel selbst zum Gefängnis. Und diesen Ort, den Abgrund, können die Dämonen und ihr Oberster nur verlassen, wenn Gott sie herauslässt. Und das geschieht lediglich, wenn Gott sie für seine Pläne ganz gezielt einsetzen will. Danach müssen sie wieder dorthin zurückkehren. Was wir immer wieder in der Offenbarung gehört haben und noch hören werden, Gott, der Allmächtige, er allein ist der Herr, er und sein Sohn, das Lamm. Und niemand kann sich ihnen widersetzen. Und das gilt, wie Vers 1 uns hier zeigt, auch für den Teufel und seine Gefolgschaft. Dem vom Himmel gesandten Engel, den Johannes in der Gestalt eines Sterns schaut, diesem Engel hat Gott einen Schlüssel ausgehändigt. So hören wir ebenfalls in Vers 1. Und wir erfahren nun auch von Johannes, was es mit diesem Schließwerkzeug auf sich hat. Dazu schreibt er in Vers 2, und er öffnete den Schacht des Abgrunds. Der Engel verfolgt also den Auftrag, die teuflischen Mächte des Bösen freizugeben. Was die Menschheit sich immer erträumt hat in ihrer Auflehnung gegen Gott, das erlebt sie nun, eine Welt ohne ihren Schöpfer. Denn jetzt dürfen die bösen Geister, der gesamte dämonische Tross des Herrn der Finsternis, sie dürfen sich nun in der Welt der Menschen breit machen. Und was das für alle Erdenbewohner bedeutet, die nicht zu Jesus gehören, das zeigen uns die weiteren Ereignisse der Vision vom fünften Fanfarensignal. Eine Welt ohne Gott ist eine Welt, die dem Satan und seinem Heer des Bösen ausgeliefert ist. Die Vision schreitet weiter voran. So heißt es weiter in Vers 2, da stieg Rauch aus dem Schacht auf, wie aus einem großen Ofen. Dieser bildhafte Vergleich, wie aus einem Ofen, begegnet uns in der Bibel auch bei dem Rauch, der von den Städten Sodom und Gomorra aufsteigt, und zwar nachdem Gott sie vernichtet hatte. In beiden Fällen geht es wohl um den Vergleich mit einem Schmelzofen, aus dessen Spitze Rauch und Feuer austrat. In der Vision vom fünften Fanfarenstoß dient der Rauch einem ganz bestimmten Ansinnen. Am Ende von Vers 2 heißt es, und Sonne und Luft wurden verfinstert durch den Rauch aus dem Schacht. Vermutlich tief erschüttert muss der Seher Johannes mit ansehen, wie der Rauch aus dem Zugang zum Abgrund herauswabert. Die Schmelzöfen der Antike stießen nicht einfach einen kaum sichtbaren Rauch aus, sondern einen Qualm voller Ruß, für die Augen völlig undurchdringlich. Wer noch die alten Dampflokomotiven miterlebt hat, der kann sich das lebhaft vorstellen. So steht es nun Johannes vor Augen. Der undurchdringliche und beißende Rauch bemächtigt sich jetzt der ganzen Sphäre des Menschen. Er nimmt den Erdenbewohnern die Luft zum Atmen, hüllt sie ein in Finsternis und verdeckt das Zeichen der Güte Gottes und seines Lichtes, die Sonne. Das ist der Auftakt zu diesem Gericht Gottes über die Bewohner der Erde. In den nächsten vier Versen berichtet uns Johannes, worin dieses Gericht im Einzelnen besteht. Hören Sie die Verse 3-6. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie sie töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen. Soweit die Verse 3-6. Johannes beobachtet, und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Jesus wechselt in dieser Vision völlig souverän von einem Bild für Gottes Gericht zu einem anderen, nämlich vom Bild des Rauchs zum bildhaften Vergleich mit Heuschrecken. Die Heuschrecken, die Johannes nun sieht, lassen manche sicherlich unwillkürlich an die Heuschreckenplage in Ägypten denken. Dabei zeigt sich in diesen Versen hier in der Offenbarung sehr deutlich, es handelt sich in dieser Vision kaum um tatsächliche Heuschrecken, sondern sie verkörpern etwas anderes, so wie der Stern in Vers 1 einen Engel darstellt. Oder wie das Lamm, das ja zweifellos in dieser Gestalt eines Lammes in den Visionen der Offenbarung auftritt, dann aber doch kein wirkliches Lamm ist, sondern Jesus verkörpert. Jesus, den Gottessohn, der geopfert wurde. Im Gegensatz zu den wirklichen Heuschrecken bei der achten Plage in Ägypten sollen die Heuschrecken in der fünften Fanfarenvision, so heißt es in Vers 4, ausdrücklich nicht das Grün der Erde fressen, was Heuschrecken sonst aber üblicherweise tun. Schon der Prophet Joel kann eine echte Heuschreckenplage später als Sinnbild für den Tag des Gerichts Gottes verwenden. Und hier in der Vision der fünften Fanfare treffen wir nun denselben Vergleich an. Doch hier wird Gottes Gericht klar und deutlich begrenzt, nämlich auf 5 Monate, wie Johannes in den Versen 5 und 10 schreibt. Das letzte Ende ist also noch nicht gekommen. Und damit gibt Gott den abtrünnigen Menschen zum wiederholten Mal die Chance, umzukehren. Umzukehren zu Gott und glauben an seinen Sohn Jesus. Das ist die Einladung. Dass wir es hier nicht mit wirklichen Heuschrecken zu tun haben, macht Johannes dann auch sofort klar in Vers 3. Es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Wörtlich ist hier beide Male sogar von Vollmacht die Rede, mit der Gott das Vollstrecken seines Gerichts versieht. Das gleiche Wort wird in der Offenbarung auch für die Vollmacht des Gottessohnes verwendet. Aber wohlgemerkt, die Macht der Dämonen und ihres Obersten wird ihnen ausschließlich von Gott verliehen. Und das auch nur so lange, wie Gott das will. Daran lässt diese Vision keinerlei Zweifel aufkommen. Johannes betont in Vers 3 außerdem, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Das Wie hebt Johannes hervor. Es ist also ein Vergleich mit irdischen Skorpionen. Und das bedeutet, die Heuschrecken stellen im Gegensatz zu irdischen Skorpionen eben keine irdischen Wesen dar. Die Macht irdischer, also gewöhnlicher Skorpione wiederum, liegt zweifellos in ihrem Gift. Und das ist auch für Menschen gefährlich. Dabei stechen diese Spinnentiere mit ihrem Schwanz zu, der mit 2 Giftdrüsen ausgestattet ist. Die Heuschrecken, die Johannes in dieser 5. Fanfarenvision zu Gesicht bekommt, stellen somit nicht-irdische Wesen dar, die offensichtlich in großen Scharen wie Heuschrecken über die Erdbevölkerung herfallen. Doch dabei fressen sie nicht. Nein, diese dämonischen Wesen stechen ihr in der Art von Skorpionen mit einem Giftstachel zu. Und damit quälen sie die Menschheit. Und genau so berichtet es Johannes in Vers 5. Sehr klar schildert Johannes, dass Gott selbst den Handlungsspielraum jener entfesselten Dämonen einschränkt. Und das gleich doppelt. Einmal ist den Helfershelfern des Teufels lediglich gestattet, nur einen Teil der Erdbevölkerung anzugreifen. In Vers 4 hören wir dazu, es wurde ihnen gesagt, sie sollten dem Gras auf der Erde, allen grünen Pflanzen und allen Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn haben. Aussagen in der Leidensform, im Passiv also, deuten in der Bibel sehr oft auf Gott hin. Es wurde ihnen gesagt, bedeutet also, Gott gab ihnen diese Anweisungen. Er hält alle Zügel in der Hand, genau wie Jesus das Lamm. Auch über die dämonischen Mächte. In Vers 4 ist nun die Rede davon, dass der Heuschreckenschwarm der bösen Geister in der Pflanzenwelt keinerlei Schäden anrichtet. Denn Gottes Ziel sind die Menschen und unter ihnen auch nur diejenigen, die nicht das Schutzzeichen Gottes tragen. Davon hörten wir bereits in Kapitel 7. Alle aber, die an Jesus Christus glauben, dürfen von den Gehilfen des Teufels nicht angerührt werden, in dieser fünften Vision der Fanfaren. Das heißt, durch Gottes Macht, auch über die dämonische Welt, wird der Glaube der Jesusleute bewahrt. Und dabei stehen sie mittendrin im Großangriff der bösen Geister. Sie bestehen also die schwere Prüfung, die in der Endzeit die gesamte Welt heimsucht. Auch die übrige Menschheit ist noch nicht verloren. Das Gericht dieser fünften Vision ist eher eine Warnung, doch noch umzukehren. Denn die bösen Geister haben den Menschen gegenüber keine freie Hand. Gott hat ihnen ein weiteres Mal deutliche Grenzen gesetzt. Dazu Johannes in Vers 5: Es wurde ihnen befohlen, die Menschen nicht zu töten, sondern nur zu quälen 5 Monate lang. Und der Schmerz, den sie zufügen, ist so stark, wie wenn ein Skorpion einen Menschen sticht. Manche Skorpione sind äußerst giftig. Kinder können schon nach kurzer Zeit daran sterben. Und selbst bei Erwachsenen dauert es zuweilen nur einen Tag, bis sie dem Gift erliegen. Doch Gottes Ziel mit dem Gericht dieser Vision ist offensichtlich, die Menschen eine gewisse Zeit lang dem Leid durch den Einfluss des Teufels auszusetzen. Aber niemand soll getötet werden. 5 Monate lang heißt es in Vers 5. Die 5 ist in der Antike oft einfach eine geläufige Zahl, die Jesus auch immer wieder benutzt hat. Er sprach zum Beispiel von 5 Sperlingen oder von 5 Ochsengespannen. In Vers 5 deuten die 5 Monate wohl einfach einen längeren Zeitraum an. Klar ist aber, auch die Zeit der Dämonen ist begrenzt, und zwar von Gott. Schließlich schildert Johannes, der Prophet, wie elend und verzweifelt die gequälten Menschen sind, denen die Dämonen zusetzen. Dabei erinnert die Formulierung an Aussagen des Alten Testaments. In Vers 6 hören wir: In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden sterben wollen und der Tod wird vor ihnen fliehen. Bei der Vision vom 6. Siegel hörten wir Ähnliches. Die Menschen suchen den Tod, doch Gott suchen sie nicht. Sie wollen nicht umkehren zu ihm. Dabei ist Gottes Warnung, die in seinem Gericht liegt, eine gute Gelegenheit. Aber die Menschen nutzen sie nicht. Die Verzweiflung ist groß und der Schrecken auch, doch Gott entlässt die Gepeinigten nicht in den Tod. Damit endet unsere Sendung. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Beim nächsten Mal geht es weiter in der Offenbarung. Bis dann also, und seien Sie Gott befohlen.